Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerustelt. Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Beginn des Triple Headers. Und ja, das erste Rennen in Imola 2025. Und ich würde sagen, alles wieder so ein bisschen beim Alten. Mal wieder Max Verstappen als Sieger. Dennoch würde ich sagen, hat man nicht unbedingt damit gerechnet. Besonders wenn man die starken McLaren die letzten Wochen gesehen hat, aber da kommen wir ja später noch zu. Und ja, erstmal zu dir, Marc. Deine ersten Eindrücke so oder die Eindrücke zum Rennwochenende?
Ja, also schön, jetzt die europäischen Rennen wieder vor sich zu haben. Auch schön direkt ein Tripleheader mit Monaco als nächstes und dann noch Spanien. Mag ich. Ich fand auch die Stimmung in Italien fand ich super. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Imola irgendwie eine schöne Strecke, auch wenn meistens ja dann im Rennen ein bisschen weniger passiert im Vergleich zu anderen Strecken, weil man wenig Überholmöglichkeiten außer der langen Geraden hat. Aber ich würde sagen, gab trotzdem genug Action dieses Wochenende.
Bei Imola müsste es doch jetzt auch wieder der vorletzte Grand Prix gewesen sein, soweit ich weiß, ne, bevor der Vertrag ausläuft.
Ja, es ist genau, es ist nicht so ganz sicher. Madrid soll vielleicht Imola ersetzen, weil Barcelona hat ja auch noch Vertrag und dann wird Madrid nicht unbedingt Barcelona ersetzen, sondern vielleicht Imola. Und jetzt gab es aber in Madrid so Gerüchte, dass sich das Ganze bürokratisch noch ein bisschen hinzieht mit dem Streckenbau und dass das nächstes Jahr noch nicht fertig sein wird.
Das, obwohl es nicht Deutschland ist, ne?
Ja, man mag es kaum glauben. Und dann, ja, wer weiß, also vielleicht das Jahr danach auch noch nicht fertig sein wird. Und ich glaube, so ein bisschen Imolas Schicksal hängt ein bisschen davon ab, wie schnell in Madrid fertig gebaut wird, wobei es aber nichts offiziell Bestätigtes gibt. Also ich persönlich hoffe, dass es noch nicht das letzte Mal war. Ich würde eigentlich ganz gerne mal nach Imola. Also zumindest nächstes Jahr wäre vielleicht ganz cool und könnte man ja dann mal anpeilen, live zu sehen. Aber ja, hoffen wir das Beste.
Ja, sehr interessant, dass du das sagst mit Imola und Live-Erlebnis. Da habe ich am Wochenende auch mal drüber gesprochen, weil ich da zuletzt auch so ein paar Stimmen gehört hatte und bisher wirklich von Imola eher negative Dinge gehört habe. Ich meine, wenn man da in diesem Haus in der letzten Kurve vielleicht eine Bleibe finden würde, ja, gut, und vom Balkon gucken kann, einen kalten Kühlschrank daneben, den Grill an, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Aber so soll es in Imola relativ eng sein, die Toilettensituation auch eher fragwürdig. Ist so mein Stand von einem Ereignis von vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt gebessert hat.
Habe ich auch gehört, aber auch dieses Jahr wieder.
Das ist halt immer so die Sache, ne? Ich finde schon, die Organisation vor Ort gehört schon dazu und auch das Ganze fanfreundlich zu gestalten. Aber an sich die Strecke, der Ort, das würde mich natürlich auch verdammt reizen. Ja, vielleicht bessern sie da mal ein bisschen nach oder man kann neue Erfahrungen einholen. Aber deswegen wäre Imola nicht meine erste Wahl. Aber ich meine, du hast ja zum Beispiel Monza schon hinter dir.
Ja, genau.
Und da wäre das nächste da unten, dass man mal Imola sich anguckt. Kann ich schon verstehen.
Ja.
Und ja, würde ich sagen, gehen wir hier rein, ne, ins Sportliche, oder?
Ju, wollte ich auch gerade sagen.
Tripleheader ist vor uns. Wir wollen gar nicht lange Faxen machen. Ein, zwei News zwischendrin machen wir dann in der sportlichen Besprechung. Und ja, gehen rein hier. Die Red Bull. Max Verstappen, erster. Glückwunsch an, was war's, Wolfgang Herrmann?
Franz Herrmann. Franz Herrmann. Ja, stimmt, das war ja auch in der Zwischenzeit sein Deckname, um in der am Nürburgring die Nordschleife fahren zu können. Er hat das Ganze halt gemacht. Ihm war klar, dass das dann spätestens vor Ort auffliegen wird, gerade weil er auch im Red Bull lackierten Auto mit Verstappen.com mit seinem Red Bull Overall da ankam. Deswegen war es ziemlich schnell klar, dass es auffliegen wird. Nur so konnte man halt vorher nicht das Ganze planen, Max Verstappen da irgendwo abzufangen oder so. Er hat wohl auch den Rundenrekord aufgestellt in der Klasse, in der er gefahren ist, GT3. Ich kenne mich da jetzt nicht so krass aus, aber scheint wohl der Rundenrekord gewesen zu sein. Da gab es dann so ein paar, ja, ich nenne es mal salty Kommentare von anderen Rennfahrern, die in der Klasse unterwegs sind. Er wäre nicht im richtigen Renntrim gefahren, sondern das Auto war leichter und der Motor war aufgedreht und so, wo Max Verstappen dann online auch drauf geantwortet hat, das war ein Testrun, mir bringt das nichts, den Motor aufzudrehen, wir haben schon echte Bedingungen getestet. So nach dem Motto, tut mir leid, dass das nicht meine Sportart eigentlich ist und ich euch alle geschlagen habe. Das aber, ist
halt schon echt heftig.
Ja, ne, also das ist so ein bisschen, ja, keine Ahnung, also finde ich dann so ein bisschen, ja, peinlich will ich nicht sagen, also ein bisschen cringe, wenn dann so Leute seine Zeit irgendwie so runterreden wollen, irgendwie so. Wir wissen alle, wer Max Verstappen ist. Es ist keine Schande, schlechter als Max Verstappen eben zu sein. Auch wenn er normalerweise keine GT3-Autos fährt, sondern Formel 1, glaube ich, dass der Switch in die Richtung viel leichter ist als andersrum. Ich glaube, die meisten Formel 1-Fahrer wären in einem GT3-Auto direkt relativ schnell. Aber die wenigsten GT3-Fahrer könnten in einem Formel-1-Auto performen.
Würde ich auch so behaupten, ja.
Ja, also das ist halt einfach so, ne? Die Formel 1 ist die höchste Klasse des Motorsports. Max Verstappen ist der beste Fahrer, den wir ja wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren hatten. Und dann kann man sich auch eingestehen, wenn man eine langsamere Runde auf der Nordschleife gefahren ist als er. Ja, das hat Max Verstappen in der Woche Pause gemacht. Mehr Racing und ja, das scheint ihn ja gut vorbereitet zu haben auf Imola.
Ja, kleiner Kommentar an unsere Zockerfans da draußen. Ich hätte es schön gefunden, hätte er sich Wilhelm Kaufmann genannt. Das lasse ich jetzt mal so stehen, ja. Aber du hast ja schon gesagt, die Klasse eines Max Verstappen. Und wenn wir über Max reden und seine Klasse, denke ich, müssen wir auch direkt wieder über die erste Kurve nach dem Start reden. Also nicht viele haben, glaube ich, damit gerechnet, dass Max da noch an Piastri vorbeizieht. Ich glaube auch Piastri nicht. Sonst hätte er vielleicht rechts noch ein bisschen zugemacht, also vorher schon. Aber der hatte einfach gar nicht mehr damit gerechnet, dass da überhaupt ein Überholversuch kommt, so wie das für mich aussah.
Ja, also da kann ich Piastri auch gar keinen Vorwurf machen.
Absolut, ja.
Da hat keiner mit gerechnet, dass Max Verstappen außenrum so spät auf der Bremse, ohne Lockup, die Linie gehalten. Ich glaube, das war das krasseste Überholmanöver, was ich je in Kurve 1 gesehen habe. Also das
war echt heftig, ist wirklich.
Ja, also ich glaube, ich habe noch nie bei einem Rennstart ein Überholmanöver von so weit hinten, so clean. Also, ja, da hat er wieder gezeigt, dass er halt in einer anderen Liga ist, so ein bisschen vom fahrerischen Talent. Und im Prinzip war ja das auch der Move, auch wenn er direkt am Anfang des Rennens war, das war der Move, der ihm das Rennen gewonnen hat.
Ja.
Ne, weil ab da hat er es von vorne kontrolliert. Da hatte dann auch das virtuelle Safety Car und das normale Safety Car, konnte dann nicht mehr viel regeln. Und ja, dann war es, ich würde fast schon sagen, einfach für ihn.
Ja, sehe ich auch so. Also er hat nach Kurve 1 hat er das Rennen quasi für sich entschieden gehabt. Natürlich auch super zu Ende gefahren, das Ganze. Aber die Aktion ist natürlich wieder, ja, das ist einfach sein eigenes Level, muss man so sagen. Und ja, wenn wir über Red Bull reden, müssen wir natürlich auch über seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda sprechen. Und da gehen wir erstmal ins Qualifying rein. Gab es natürlich eine sehr unglückliche Szene, wo er diesen heftigen Crash hatte. Ja, erstmal schön natürlich, dass ihm nichts passiert ist. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Und nach den ersten Bildern konnte ich auch noch gar nicht einschätzen, wie heftig der Crash war. Aber dann nochmal in der Wiederholung, der hat es ja richtig überschlagen. Also es hätte auch anders enden können. Und ich würde behaupten, in den Boliden von vor 15, 20 Jahren wäre das böse geendet.
Ja, also ich glaube, da war es auch wieder gut, das Halo zu haben. Einfach nur, weil bei so Überschlägen und wenn du dann da in die Reifenmauer fährst, wenn da kein Halo ist, ich meine, die Reifen sind zwar, sag ich jetzt mal, relativ weich und federn das Auto ab, aber ja, wenn du da mit dem Kopf mit 200, 150 km/h oder was man da noch hat, dagegen fährt, dann ja, weiß ich nicht, ob das dann noch so viel hilft. Deswegen das Halo hier wahrscheinlich auch wieder eine wichtige Rolle gespielt. Ja, aber für Yuki war das Qualifying dadurch schnell beendet und er musste dann als Letzter starten. Und hat das aber dann im Rennen gut gemacht, muss ich sagen. Also, ja. Ich meine, Imola, schwierige Strecke, um da wirklich so von hinten durchs Feld zu flügen. Der zweite Red Bull, wie gesagt, auch ja einfach ein schwieriges Cockpit, ne? Also es ist jetzt jedem klar, dass Max Verstappen viel mehr aus der Karre rausholt, als eigentlich drin ist. Und Yuki hat es am Ende noch geschafft, einen Punkt abzustauben. Für Startplatz 20, würde ich sagen, war das ein gutes Rennen.
Ja, also finde ich auch, dass er da noch einen Punkt geholt hat, ist auch wichtig für ihn. Und was ich ganz interessant fand, Sky hatte mal wieder, oder haben sie ja eigentlich immer, und das wahrscheinlich 12-mal am Wochenende, Dr. Helmut Marko am Mikrofon. Und das war, glaube ich, schon nach dem dritten Training oder so, wo man mit Yukis Performance noch nicht so zufrieden war, wo er dann auch gesagt hat, ja, beide haben hier dasselbe Setup, haben dieselben Bedingungen. Und er war schon ziemlich wütend drauf auf bezüglich Yukis Leistung. Aber ja, Quali schlecht zu bewerten. Unfall, kann er danach nicht mehr viel machen. Schön, dass er gestartet ist aus der Boxengasse. Ja, und dann Platz 10 zu holen, denke ich, ist doch ein ordentliches Ergebnis. Ist nichts, wo man Hurrasprünge macht, aber ich finde, das ist eine absolut, ja, solide Leistung. Also.
Ja, wie gesagt, wenn man das Qualifying ausklammert, dann würde ich auch sagen, gutes Rennen. Klar, wenn er jetzt im Qualifying vielleicht von 10 startet, dann würde man vielleicht erwarten, dass er, keine Ahnung, vielleicht 6, 7, 5, irgendwie so da landet. Aber ja, so hat er dann am Sonntag noch ein bisschen sein Wochenende gerettet. Perspektivisch sollte das natürlich nicht so sein, dass dein erster Fahrer das Rennen gewinnt und der zweite gerade so einen Punkt holt.
Aber also aktuell erwarte ich bei Red Bull aber auch wirklich nichts anderes vom zweiten Fahrer. Den erwarte ich nicht mal unter den Top 5, so traurig es klingt, aber irgendwie funktioniert das da nicht. Naja. So, dann kommen wir zum nächsten Team, wo, was beide Fahrer betrifft, ja einiges mehr funktioniert, weil die auf einem sehr, sehr hohen Niveau performen, nämlich McLaren. Dieses Mal mit Lando als den Glücklichen der beiden auf Platz 2 und Oscar Piastri aber auch direkt auf der 3 dahinter im Qualifying. Habe ich erst gedacht, das wird wieder Piastris Wochenende und Lando schwächelt mal wieder so ein bisschen. Aber
ja, hat sich dann im Rennen gedreht.
Ja.
Also ja, auch mit ein bisschen Safety Car Glück, muss man dazu sagen. Aber es war halt auch gut. Ich meine, Piastri, okay, er hat die Führung an Max Verstappen abgegeben, konnte dann ja nicht so richtig dranbleiben. Das hat mich fast schon überrascht. Ne? Also es ist jetzt auch nicht, dass Max ihm da davongefahren ist, aber er war auch nicht in Schlagdistanz. Dann hat McLaren so ein bisschen einen, fand ich, komischen Call gemacht, hat Piastri reingeholt, dann kam er im Verkehr raus, musste ja sich durch das Feld kämpfen, was er gut gemacht hat mit den Überholmanövern, aber weil man in Imola halt wirklich nur an einer Stelle überholen kann, hat ihn das halt Zeit gekostet, und das ist so ein bisschen, du willst ja einen Undercut machen, um von den guten Reifen zu profitieren, von den frischen, und das konnte er dann nicht, weil er halt im Verkehr festhing und er hat dann so die gleichen Rundenzeiten gefahren wie Max Verstappen vorne auf alten Reifen, was dann natürlich dazu geführt hat, dass Red Bull auf diesen Undercut nicht reagieren musste, das heißt Max konnte länger draußen bleiben. Und was dann am Ende dazu geführt hat, dass er sogar unter dem virtuellen Safety Car dann den Boxenstopp machen konnte. Klar, kann man jetzt nicht ahnen, aber das sind so Sachen, muss man schon immer mitbedenken, wenn man einen Undercut macht und jemandem anderen ermöglicht, deutlich länger draußen zu bleiben, dass genau in dieser Phase ein Safety Car oder irgendwas kommen kann. Ja, Lando konnte dann immerhin auch davon profitieren, also quasi ein lachendes und ein weinendes Auge in der McLaren-Strategieabteilung. Ja, und dann, ja, für Piastri, ja, ist unglückliches Rennen. Also ich glaube, Sieg hätte er sich schon hart erkämpfen müssen gegen Max vorne, aber der zweite Platz hätte es schon eigentlich
sein können. Ja, wäre alles normal können, gelaufen, oder? Auch mit Strategie, Safety Car und allem, hätte es schon gut sein können, ne?
Ja.
Dass er Zweiter wird. Was ich ganz interessant noch fand bei dem Überholmanöver am Ende von Lando gegenüber Piastri, grundsätzlich fand ich das vollkommen okay. War allerdings knapper als gedacht, denn Piastri ist ja innen so komisch auf den Curb gekommen, ne? Und wenn er da ein bisschen mehr ins Schlittern gerät, dann gibt's vielleicht eine Berührung, aber ist nochmal gut gegangen. Von daher kann man da beruhigt aufatmen bei McLaren. Aber so, für mich, also ich sehe es so ein bisschen so, dadurch, dass Lando jetzt nochmal vor Piastri gelandet ist, ist für ihn vielleicht nochmal so ein kleiner Push. Weißt du, er ist noch da, er ist voll im Rennen und das braucht der Junge jetzt so ein bisschen. Und mal schauen, wie es dann nächste Woche direkt weitergeht. Lando braucht jetzt nochmal so ein richtiges Erfolgserlebnis.
Ja, ja, in Monaco wäre das ja was. Aber da muss das Qualifying sitzen.
So, schauen wir mal weiter im Klassement. Und ja, wer hätte das nach dem Qualifying gedacht, dass es das dritte Team ist, über das wir hier reden, nämlich die Scuderia Ferrari und Lewis Hamilton auf einem wirklich starken Platz 4.
Ja, also wirklich, nach dem Qualifying, wo es ja eher bescheiden lief, keiner der Ferraris hat es in Q3 geschafft.
Oh ja.
Muss man sagen, Platz 4 und 6, also ich glaube, das hätten die so unterschrieben nach dem Samstag.
Ja, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber bei Hamilton muss ich auch sagen, ich habe ihn gar nicht so großartig beachtet im Rennen, was ja auch positiv ist, weil er dann einfach wirklich durch eine gute Leistung aufgefallen ist und keine komischen Manöver. Gerade Ferrari ist ja oft eher im Negativen im Bild. Und bei Leclerc kann ich mich noch an so eine Szene erinnern mit Sainz, wo er Sainz so ein bisschen rausgestoßen hat am Anfang in den Esses. Da war ein bisschen eine kritische Situation, aber sonst glaube ich bei Leclerc war das auch ein relativ solider Auftritt. Ja, hätte ganz anders laufen können, aber das Qualifying lassen wir mal so ein bisschen unter den Teppich kehren.
Ja, also das mit Sainz weiß ich jetzt gar nicht, aber er hatte ja am Ende die Strafe, weil er Albon rausgedrängt hat.
Ach nee, dann war das Albon, du hast recht, ja.
Ja, dann meinst du das vielleicht, ja. Da hat er noch eine Strafe für bekommen auch. Beziehungsweise er hätte eine Strafe für bekommen, so, wenn er ihn nicht durchgelassen hätte.
Stimmt.
Weil Ferrari hatte dann gesagt, gib die Position her. Aber ja, ist halt auch so eine Sache, ne? Also Hamilton war hinter den beiden. Also es war Leclerc, dann Albon, dann Hamilton. Leclerc verteidigt gegen Albon so hart und tatsächlich auch unfair, dass Hamilton an beiden vorbeigehen kann und dann lässt Leclerc Albon vorbei.
Stimmt.
Sodass Hamilton im Prinzip zwei Positionen gewinnt, Leclerc zwei verliert, aber Albon dadurch halt nicht weiter vorankommt. Und ja, also ich sag mal so, wenn Leclerc gegen Albon da nicht so verteidigt hätte, wie er es nun getan hat, dann wäre Albon wahrscheinlich auf der 4 gewesen.
Ja.
Ja, Hamilton hätte Leclerc vielleicht auch noch gepackt, dann wäre Ferrari auf 5 und 6 gewesen. Er war so ein bisschen wie bei Magnussen letztes Jahr, hat er seinem Teamdienst so ein bisschen damit erwiesen, dass er da so ein bisschen mit harten Bandagen gegen Albon verteidigt hat. Ja, aber im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das abgesprochen war. Ich glaube, Leclerc hat einfach mit allem, was er hatte, verteidigt. War halt leider ein bisschen zu viel. Eingesehen hat er es auch nicht so ganz, aber ja, keine Ahnung. Albon war ihm aber auch nicht böse. Der hat in der Post-Race-Show, war er bei F1-TV wieder am Mikrofon. Der war irgendwie glücklich. Jetzt zweimal fünfter Platz hintereinander. Hat er auch gemeint, ja, war halt hart verteidigt, war vielleicht ein bisschen drüber. Er hat die Position hergegeben, ist halt Racing. So, der hat es dann niemandem übel genommen. Von daher, ja, bisschen haarige Situation, aber ist ja nichts passiert.
Ja, perfekter Übergang zu Williams, würde ich sagen. Da sind wir zu Albon, ja, hast schon gut was gesagt. Erstmal bei Williams finde ich sehr auffällig im Qualifying wieder beide auf einem ähnlich starken Niveau mit Platz 6 und 7. Hier noch Sainz vor Albon. Und im Rennen ja, positionstechnisch so ein bisschen wie beim letzten Wochenende, wo Sainz dann ein paar Positionen hinter Albon ist. Ja, aber dennoch gutes Rennen von Sainz, also da kann man ihm jetzt auch nichts vorwerfen. Im Gegenteil, doppelte Punkte im Williams geholt. Glaube, da sollte man generell nicht allzu viel kritisieren. Ja, und Albon wieder Platz 5, sensationell. Also, ja, ach, ich werde so ein bisschen Fanboy, wenn der so weitermacht.
Ja, ich bin's ja schon lange, mich freut das. Ja, er fährt halt einfach wirklich eine bockstarke Saison. Aber Williams auch an sich relativ stark und ja, also die sind wirklich ja, also fester Anwärter auf die Punkte mittlerweile jetzt in den letzten Rennen, ne? Also Albon hat auch im Interview dann nach dem Rennen gesagt, ja, ich komme hier jede Woche und sage, oh, ich war überrascht, wie gut das dann doch lief oder so, und ja, nächste Woche wird's vielleicht nicht so. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht muss ich mich jetzt langsam dran gewöhnen, so, dass es einfach so gut läuft, weil ja, also irgendwann ist es halt jetzt einfach keine Überraschung mehr, wenn die da vorne sind. Dann ist es einfach gute Leistung des Teams, gutes Auto. Gut, Monaco ist immer noch mal so eine Strecke für sich. Aber ja, ich bin gespannt, was auch in Monaco geht bei Williams.
Ja. So, jetzt schaue ich mal gerade durch im Klassement, was das nächste Team ist. Ja, Mercedes sind wir jetzt. Ja, Mercedes ist natürlich ein großes Thema gewesen mit Kimi Antonelli. Glaube ich, wenige Kilometer von der Strecke geboren oder aufgewachsen, ne, oder wahrscheinlich sogar beides in der Schule gewesen. Irgendwie war doch auch eine Schulklasse von ihm vor Ort.
Ja, die hat er eingeladen, für die hat er die Tickets organisiert.
Und ja, sehr, sehr witzig das Ganze. Und bei Mercedes gab es eine coole Szene, die haben sie auf Sky gezeigt in so einem Teambriefing. Toto Wolff war ja nicht mit an der Strecke dabei. Und hatte dann quasi so ein, ja, ich sag mal jetzt, FaceTime-Call mit beiden Fahrern und hat dann die ganze Zeit hier Kimi eben gut zugeredet, von wegen, ja, hier das ganze Theater um dich, hier bleib cool, hat ihm Mut zugesprochen und alles, ne? Und dann hat George irgendwann auch gefragt, Toto, also sinngemäß, Toto, wo sind die warmen Worte für mich, ne? Und Toto einfach so, George, du bist 27, du brauchst das nicht mehr, du bist erfahren, Mann. Aber so alles so in so einer humorvollen Art. Und das fand ich dann doch ziemlich cool, den Umgang auch von Toto dann mit den Fahrern, habe ich sehr, sehr gefeiert. Und ja, kommen wir erstmal, glaube ich, zu Antonelli so ein bisschen. War sportlich natürlich alles ein bisschen unglücklich. Im Qualifying 13. Hatte ich eigentlich auch so in die Top 10 geschätzt bei ihm. Und ja gut, im Rennen, naja, defekt, wie es hier steht, mit dem Gaspedal in Runde 44, muss er das Rennen aufgeben. Ja, ist natürlich maximal bitter bei so einem Heim Grand Prix für ihn, aber ja.
Er hat ja noch einen. Das ist ja das Schöne. Stimmt. Als Italiener. Hat man ja zwei Heimcompris, wobei Monza natürlich immer noch mal so ein bisschen, ja, wobei Imola auch, da geht man so ein bisschen unter bei den Ferrari-Fahrern, da ist eher so der Ferrari-Heimcompris, aber auch für ihn ja einer. Ja, sportlich irgendwie, Qualifying hat nicht hingehauen, Rennen war er ja eigentlich auf einem ganz guten Punkteplatz, meine ich, als er ausgeschieden ist. Ja, das ist halt unlucky, aber auch das ist halt Formel 1, das ist Racing. Bei George Russell war es eher andersrum, da war das Qualifying eigentlich ganz gut mit Platz 3, so, also wirklich wieder sehr stabiles Qualifying von ihm. Aber im Rennen war es dann am Ende nur 7. Ich meine, er hatte auch irgendwie mit der Strategie ein bisschen Pech, bin mir da aber jetzt auch gar nicht mehr so sicher. Ja, war strategisch natürlich ein schwieriges Rennen, ein virtuelles Safety Car, ein volles Safety Car, Reifen, die ja irgendwie nicht so lang gehalten haben wie erwartet, bei manchen aber dann irgendwie doch. Und also ja, war was, also ich glaube, die Strategen, die hatten viel zu tun da. Ja, aber ich meine, 7. Platz am Ende, ja, also ich glaube, da hofft er sich langsam ein bisschen mehr. Er hatte ja relativ viele Podiumsplatzierungen schon diese Saison.
Auch finde ich überraschend immer, ne? Weil er immer so der war, der eigentlich herausgestochen hat auf den Plätzen, wo man es gar nicht unbedingt erwartet hat. Also von daher, ja, eigentlich ist Platz 7 so das, wo man ihn fast eingeschätzt hätte, ne? Aber jetzt ist es schon eine Enttäuschung. Das spricht ja auch ein bisschen für ihn.
Ja, stimmt, ne? Aber gut, ja, Ferrari hat ja bis jetzt ein bisschen underperformed und der zweite Red Bull, mit dem ist jetzt vorne auch nicht zu rechnen und dann hast du eigentlich ja nur drei Fahrer, die schneller sein müssen, immer. Ja. So, von daher, man hat halt Ferrari ein bisschen stärker eingeschätzt. Stimmt. Ja. Aber ja, Platz 7 fast schon eine kleine Enttäuschung für Russell, das stimmt schon. Hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt gesagt, aber spricht ja für die Saison, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Und zu Antonelli fällt mir noch eine Sache ein, auch ein Interview mit ihm bezüglich des Qualifyings auf Sky. Und das fand ich überraschend ehrlich von ihm. Da hat er auch selber gesagt, ja, mit dem ganzen Drumherum hier alles, das war schon sehr herausfordernd und da hat er sich vielleicht nicht ganz so den Fokus auf das Sportliche gesetzt. Finde ich eine sehr schöne, ehrliche Aussage von ihm. Ja. Finde ich verdient Respekt. Gerade so ein junger Bursche, ich meine, da kann ich vollkommen verstehen, dass das mal so ein bisschen überfordernd ist in der Situation. Aber trotzdem sind wir jetzt durch mit den Top 5 Teams und bleiben allerdings im nächsten Kapitel immer noch in den Punkten mit den Bottom 5.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Er war der letzte große Romantiker des Radsports, Marco Pantani, der Pirat. Ein Held, der Berge bezwang, Herzen gewann und dann plötzlich stürzte. Nicht wegen eines wirklichen Dopingnachweises, aber wegen eines erhöhten Blutwertes. Es gab kein Urteil, aber einen öffentlichen Tod auf Raten. Und als er 2004 tot in einem Hotelzimmer gefunden wurde, fragt sich bis heute Italien. War es ein Unfall? Suizid oder doch ein Mord? Jetzt reinhören, Marco Pantani. Überall, wo es Podcasts gibt, in unserer Reihe Tatortsport.
Kapitel 2 der heutigen Folge Imola 2025. Ja, oder beziehungsweise müsste ich ja sagen, der Emilia-Romagna Grand Prix. Genau. Ah, früher San Marino. Ja. Hat man gar nicht mehr im Namen, ne, glaube ich. Na? Jedenfalls sind wir jetzt bei den Bottom 5 angelangt. Ja, und wie angekündigt, immer noch in den Punkten hier. Und ja, wie ich finde, hat mich sehr gefreut persönlich. Qualifying und Rennen, Platz 9, Isaac Hadjar.
Ja, also wirklich, der fährt auch eine richtig gute Saison. Holt sich da 2 WM-Punkte. Er hatte vorher schon 5 Punkte, glaube ich, geholt. Ah, bin ich mir jetzt ja nicht sicher. Ich habe den WM-Stand gerade nicht. Ja, also starkes Wochenende von ihm, hat sich schon auf 9 qualifiziert, kommt dann auch als 9. ins Ziel und ja, also im Racing Bull ist jeder Punkt, den man holt, immer ein Erfolg, gerade auch weil Williams jetzt auch so stark ist, du hast eigentlich 5 Teams, die auf jeden Fall schneller sind, das sind dann 10 Fahrer, dann sollten im Normalfall die Punkte quasi belegt sein und ja, er schlägt Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli fällt aus, das heißt zwei Fahrer, die er so mit hinter sich lässt und dann ist er 9. anstatt halt 11. außerhalb der Punkte. Ja, absolut stark, absolut verdient und ja, darf man auch nicht vergessen, ist seine Rookie-Saison und der fährt echt ganz routiniert, macht wenig Fehler und ja, wird dann dementsprechend auch häufiger belohnt.
Ja, also wirklich finde ich sehr, sehr gute Saison bisher von Hadjar und ja, wir müssen natürlich auch wieder über seinen Teamkollegen sprechen. Ja. Wobei ich persönlich sagen muss, ich kann mich gar nicht so an ihn erinnern an diesem Wochenende, was ihn auch wieder positiv ist, weil er ja da nicht negativ aufgefallen ist mit irgendwelchen Berührungen anderer Wagen oder ja, verrückten Manövern, wo er dann jemanden an die Seite drängt. Na, jedenfalls Platz 16 im Qualifying, Liam Lawson. Im Rennen war es dann Platz 14. spontaner Gedanke wäre, ist Platz 14 jetzt seine beste Rennplatzierung die Saison? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ja, alles in allem, im Vergleich zum Teamkollegen natürlich ein bisschen enttäuschend. Er hat halt wirklich eine schlechte Phase.
Ja, es ist irgendwie so, das ist nicht der Liam Lawson von letztem Jahr, der so überrascht hat, so gut war. Irgendwie, ja, geht da bei ihm nicht so viel. Ja, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen als gutes Zeichen, dass er ein, sag ich mal, unauffälliges Rennen hatte. Einfach als gutes Zeichen sehen, darauf jetzt aufbauen, so langsam seine Confidence wieder erlangen. Weil ich glaube, das macht schon auch was mit einem, dass man dann vom Red Bull quasi degradiert wird und jetzt im Racing Bull sitzt. Er konnte das Auto ja auch nicht testen vor der Saison, also ist ja auch wieder so eine Sache, ne? Ja, er hat jetzt zwar schon ein paar Rennen, aber er hat in dem Auto von diesem Jahr noch nicht so die Erfahrung wie Isaac Hadjar. Von daher, ja, mal schauen. Ich hoffe, man gibt ihm Zeit, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum nicht.
Ja, das denke ich auch, sollte man ihm definitiv auch die Saison geben, ja.
Ja, und ja, ich denke mal, er wird schon auch in den Punkten ankommen irgendwann diese Saison.
Ja, wäre ihm gegönnt. Und ja, gehen wir im Klassement weiter zu einem Team, wo ich ehrlich gesagt oder ehrlich gedacht habe, nach dem Qualifying besonders, dass man viel früher über die reden würde, nämlich Aston Martin. Zunächst im Qualifying beide auf Mediums, sehr, sehr gute Idee von Aston gewesen, mit Platz 5 Fernando und auf Platz 8 Lance Stroll, also beide in Q3 gekommen, wirklich starke Platzierungen, wie ich finde, von beiden Fahrern. Ja, und im Rennen muss man dazu sagen, vom Safety Car nicht wirklich profitiert.
Ja.
Maximal Pech gehabt in den Phasen, wo man auch beide Fahrer an die Box geholt hat und dementsprechend dann war man plötzlich, ich weiß nicht, ob es schon nach dem VSC war, nee, da war man glaube ich sogar noch relativ gut, zumindest mit Alonso platziert, aber nach dem normalen Safety Car dann außerhalb der Punkte. Alonso hatte noch mal kurz dran geschnuppert an Platz 10, aber ja, Pech, also ich kann jetzt den Fahrern zumindest hier nichts vorwerfen.
Ja, ja, so ist es halt, ne? Ich habe ja schon gesagt, strategisch schweres Rennen, das alles richtig zu machen, weil es auch einfach unvorhersehbar war teilweise. Ja. Und ja, wo manche Fahrer halt profitieren, da muss es dann auch wieder andere geben, die halt dann Pech haben einfach in den Momenten. Und das war dann hier Aston Martin. Ich glaube aber trotzdem, das Qualifying, also hat mich echt überrascht, gerade auch Platz 5, das ist schon sehr stark gewesen. Ja, muss man irgendwie jetzt das, was positiv war, mitnehmen. Vielleicht zeigt das ja auch jetzt so ein bisschen einen Aufwärtstrend, weil du landest ja nicht aus Zufall im Qualifying irgendwie da oben. Es war ja jetzt nicht irgendwie ein Regenrennen oder irgendwas.
Mit beiden Fahrern so, ne? Das ist ja auch nicht irgendwie gewesen bei Aston, ne?
Ja. Also das schien schon dem Auto geschuldet zu sein unter normalen Bedingungen. Gut, sie haben halt diesen Call gemacht auf den Medium-Reifen. Vielleicht hat es das dann am Ende ausgemacht. Weiß ich jetzt nicht ganz. Ne?
Dennoch war man ja in Q3.
Ja, klar. Ja. Aber die Mediums waren ja vielleicht die schnelleren Reifen, meine ich. Deswegen. Also vielleicht waren die halt in Q3 wegen den Mediums so. Und ja, also mal schauen. Also ich
ach stimmt,
ich
würde die hatten jetzt vorher den Call auch schon, ne, mit den Mediums.
Genau, ja.
Ah, okay. Gut, dann, ich, ja. Gut,
ja, dann deswegen,
trotzdem das ist schlaue Strategie natürlich, ne?
Genau, also hat mich auch gewundert, warum das nicht noch mehr gemacht haben. Gut. Ja, das ist halt irgendwie jetzt so doof, dass man jetzt nicht so direkt sieht, ob der Trend sich fortsetzt, weil Monaco immer wieder so was ganz anderes ist. Da kann man, glaube ich, wenig vorhersagen und auch aus Monaco wenig mitnehmen. Aber ja, vielleicht ist da ein Aufwärtstrend zu erkennen und ja, eigentlich auch wieder bezeichnend, dass Alonso wieder mal ganz knapp an seinem ersten Punkt diese Saison vorbeischraubt.
Ah ja, das ist so traurig einfach. Aber der wird sicher noch ein paar Punkte holen, also das wäre ja wirklich. Ja. Ne? Und er ist ja auch stark gefahren das Wochenende, also von daher wird er ja in naher Zukunft belohnt werden. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Wir reden jetzt. Ja. Als nächstes Team über Kick Sauber.
Ja,
Nico Hülkenberg auf Platz 12, der auch zwischenzeitlich mal ein Überholmanöver gegen Fernando hatte, wo er dann kurz auf Platz 10 war. Gut, das war natürlich nicht zu halten, logischerweise. Aber trotzdem, also so rein auf dem Papier, muss ich sagen, ist Platz 12 wirklich eine starke Leistung im Kick Sauber. Im Qualifying war es noch so, er 17. Sein Teamkollege Bortoleto hatte ihn geschlagen. Der war auf Platz 14, was ich auch ein ordentliches Ergebnis finde. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was bei Bortoleto schiefgelaufen ist, dass der jetzt hier als 18. und letzter Fahrer im Ziel gelistet ist. Gut. Standardantwort, dem Auto geschuldet.
Ja, also ich denke mal, also ja, das ist halt oft irgendwie so in den, bei den Fahrern hinten, da kriegt man das dann irgendwie nicht so mit, ob die von der Strategie, also von den Safety Cars dann schlecht erwischt wurden oder so, weil da, keine Ahnung, wenn dann auf einmal alle in die Box gehen und ein Safety Car rauskommt, da ist die Kamera natürlich bei den Autos vorne. Deswegen würde ich jetzt einfach drauf tippen, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich hat er auch ja irgendwie Pech gehabt mit der Strategie. Dann ist natürlich der Kick Sauber auch kein Auto, mit dem du dann da Wunder vollbringst.
Ja, stimmt.
Hülkenberg dadurch umso stärker, dass er Platz 12 geholt hat. Ja, Qualifying hat er noch selbst den Fehler gemacht, da in der vorletzten Kurve, wo er rauskam. Also da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Ist ja eigentlich im Qualifying immer ganz gut, aber ja, da Fahrerfehler und deshalb dann nur Platz 17. Ja, würde ich sagen, ordentliches Wochenende, aber viel mehr geht halt bei Kick Sauber aktuell auch nicht.
Das stimmt. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Team, Alpine. Ja, wo wir so ein bisschen, oder es geht um die ersten Neuigkeiten auch unter der Woche. Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt mit Franco Colapinto, der jetzt Jack Doohan ersetzt hat. Der 5-Rennen-Vertrag wurde auch bestätigt.
Ja, wobei das so eine Sache ist, ne?
So ein offenes.
Ja, also so hundertprozentig bestätigt ist es nicht, glaube ich. Ja, weil das ist halt auch wieder, keine Ahnung, du fragst ja drei Leute bei Alpine und kriegst 4 verschiedene Aussagen dazu, so ungefähr. Aber es scheint wohl.
Einer, der noch nichts sagen durfte, sagt es dann mit den 5 Rennen so.
Ja. Ja, also ja, 100% sicher kann man sich nicht sein, aber. Ja, es wird davon ausgegangen, dass es wohl stimmt. 5 Rennen bekommt Colapinto wohl, um sich zu beweisen. Allerdings habe ich jetzt keine Aussagen gehört, was danach passiert. Mhm. Also ob dann Jack Doohan wieder ins Cockpit soll, wenn er nicht performt.
Der ja
wenn
auch
er performt,
noch Reservefahrer ist, ne?
Also genau,
ist
der
da
ist
geblieben. Ja, hatten wir auch
genau, der ist noch da. Ja, deswegen, also klar, wenn Franco Colapinto performt, dann wird er im Cockpit bleiben für den Rest der Saison, nehme ich an. Ja, wenn er nicht performt, ist dann halt die Frage, Jack Doohan oder einer der anderen gefühlt 100 Fahrern, die in den Startlöchern stehen. Ja, man weiß es nicht, man wird es abwarten müssen. 5 Rennen sind jetzt auch nicht so ultra lange, gerade weil die ersten 3 direkt aufeinander folgen.
Ja.
Ja, einen guten Einstand hat Colapinto jetzt nicht unbedingt gehabt im Qualifying.
Ja, gerade mit der Aussage, ja, wir wollen Colapinto auch haben. Sicher fahren, weniger Crashes und ja, im Prinzip im ersten Qualifying dann in Q2 hat er die Karre dann in die Leitplanke gesetzt.
Ja, also es ist aber auch, also ich meine, man hat Colapinto ja letzte Saison schon gesehen, also auch da ist er ja, sag ich jetzt mal, überdurchschnittlich oft gecrashed.
Stimmt, ja.
Also das wäre jetzt für mich tatsächlich gar nicht so das Argument, den Colapinto zu holen eigentlich. Mhm. Er war schnell, auf jeden Fall.
Ja.
Aber er hatte auch mehr Fehler als andere und hat auch doch den ein oder anderen Crash dann gehabt. War ja letzte Saison auch schon dieses Ding, ja, man hat Logan Sargeant rausgeworfen und dann Colapinto und so viel gebracht hat das eigentlich nicht, was Schäden am Auto angeht. Von daher, ja, also ich würde sagen, eigentlich hätte man wissen können, was man bekommt mit ihm. Ja, wie gesagt, erstes Wochenende, Qualifying zwar in Q2 gekommen, dann aber gecrashed, bevor er eine Zeit auf die Strecke setzen konnte. Dann im Rennen 16. War jetzt noch nichts, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, bisschen enttäuschend fand ich das schon. Bevor wir zu Pierre Gasly kommen, gehen wir nochmal rein. Du hattest noch was zu Alpine bezüglich Oliver Oakes. ja, was so ein bisschen in der Schwebe ist aktuell. Deswegen halten wir uns da so ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig zurück.
Ja, genau. Das ist scheint wohl mit, ja, also dass er gehen musste bei Alpine oder halt, ja, wie es auch immer war, ob er jetzt selbst gekündigt hat oder suspendiert wurde oder was auch immer. Aber es wird halt darüber spekuliert, dass er in irgendwelche Art von illegalen Machenschaften verwickelt sein könnte, weil sein Bruder, der Teamchef bei einem Formel-2-Team ist, nämlich auf jeden Fall, ja, erwischt wurde, sage ich jetzt mal. Das Ganze, wie gesagt, das sind laufende Ermittlungen, da war jetzt nicht so viel drüber bekannt, aber es hat wohl auch mit, ja, irgendwelchen, im Englischen hieß es Assets von der Familie Mazepin zu tun, also ja, wahrscheinlich irgendwie, ja, dass das Geld dann doch irgendwie den Weg in die Formel 2 gefunden hat, obwohl das ja eigentlich mit Russland und den Sanktionen nicht hätte passieren dürfen. Das Geld der Oligarchen ist ja, ich kenne mich da jetzt auch nicht so mega gut aus, wie das Ganze abläuft, aber auf jeden Fall ist sein Bruder da irgendwie drin verwickelt und er vielleicht auch nicht, werden keine Aussagen zu getroffen, aber ja, also das scheint wohl so der Grund zu sein, dass er jetzt nicht länger Teamchef bei Alpine ist. Gut, das ist dann natürlich eine Sache, da kann das Team und das ganze Sportliche,
ja, sicher,
ja, da können die jetzt nichts für, damit kann man auch nicht rechnen. Wollen wir jetzt auch nicht zu viel spekulieren, ja, was dann wirklich da dran ist, aber das ist das, was jetzt von mehreren Quellen kam bisher. Und ja, alles sehr vage. Wenn wir da irgendwie neue Infos haben, dann werden wir das sicherlich auch in der Folge mal hören. Aber genau, aktuell lehnen wir uns da mal nicht zu weit aus dem Fenster, genau, und ja, schauen mal, was rauskommt bei den Ermittlungen.
Genau. Ja, und ja, jetzt kommen wir dann zu, ja, Gasly. Zunächst, ja, Qualifying Platz 10 in Q3 gekommen, gute Leistung. Und im Rennen war er so ein bisschen selber schuld, würde ich jetzt behaupten. Ich habe die Szene noch so nicht mehr so ganz vor Augen, wo er da direkt ins Kiesbett ist. Aber ich meine, das war nicht unbedingt wegen einer Fremdeinwirkung. Also,
ja,
er ist so komisch rüber, ne?
Ja, das war wegen Leclerc? Das war, glaube ich, Ferrari, ne? Das
könnte Leclerc gewesen,
ja,
sein, ja.
Ja, also habe ich mir auch, also im ersten Moment sah es ein bisschen so aus, aber als man eine Wiederholung gesehen hat, dachte ich auch, ja, eigentlich ist er da schon ein bisschen selbst dran schuld. Mhm. Und es, ja, und dann ist halt auch so eine Sache, was willst du auch am Anfang des Rennens mit einem Ferrari da ewig fighten als Alpine, ja, ne? Das ist,
das stimmt.
Man muss so überlegen, wo lohnt es sich zu fighten, wo nicht. Ja, also das war eh irgendwie ein verlorener Kampf, den er da anfangen wollte und dann, ja, kommt sowas bei raus. Gut, lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen. Hätte ja auch sein können, er hält ihn 20 Runden hinter sich. Weiß man jetzt nicht, aber ich sag mal, ich hätte da jetzt nicht so krass verteidigt an seiner Stelle und dann wäre, ja, wahrscheinlich auch das nicht
lieber
passiert.
Lieber auf Nummer sicher. Und wer weiß, jetzt ist er 13. geworden, was ja auch nicht so schlecht ist. Dadurch hat er aber ein bisschen was verloren. Und ja, da wäre dann doch vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, schade, bisschen Pech natürlich dann und Eigenverschulden hier für Pierre Gasly. Und ich schau mal rein. Wir kommen jetzt schon zum letzten Team.
Ja.
Nämlich die beiden Haas. Ach. Und ja, Qualifying 18.19 Uhr Ocon vor Ollie Bearman. Und im Rennen dann, oder packen wir erstmal Ollie Bearman an und können da auch das Qualifying als Thema nehmen. Denn, ja, er eben Platz 19 und da gab es so diese Situation, war das doch wegen Colapinto die rote Flagge oder was war da los?
Jetzt muss ich überlegen, ja, müsste, glaube ich, wegen Colapinto gewesen sein, oder? Yuki war da ja schon.
Yuki,
ich bin mir
schon,
gar nicht mehr sicher.
Yuki war
ja
schon draußen, ich bin mir jetzt auch nicht, ja, ganz sicher, was genau da war, aber jedenfalls, ja. Rote Flagge gewesen.
Ja,
Colapinto komplett auf der schnellen Runde gewesen.
Bearman meinst du?
Bearman auf der schnellen Runde gewesen. Und ja, dann ist so die Sache. Wann fährst du über die Ziellinie? Wann wird die rote Flagge eingeblendet? Und man hatte etwas länger auch ermittelt und dann festgestellt, dass die Zeit von Oli Berman, die auch gereicht hätte für Q2, dass die nicht zählt. Und du hast in der Vorbesprechung noch zu mir gesagt, ja, müssen wir noch drüber reden über Berman. Und ich sag, stimmt, der ist ja in Q2 gekommen. Und du so, nee. Und dann dachte ich mir so, warte mal, da war doch was. Und weil ich mir ziemlich sicher war, dass eine Kamera, zumindest wirkte es so, dass die roten Leuchten für die rote Flagge später waren, als generell die roten Leuchten für das Ende der Session, die ja mit der roten Flagge nichts zu tun haben. Die kommen ja nur bei der Null auf der Uhr.
Ja, genau, also es ist auf jeden Fall, genau, die bei Null auf der Uhr, das wäre ja für die Runde egal gewesen, genau. Man darf ja immer noch fertig fahren.
Richtig.
Ja, also es gab auf jeden Fall Verwirrung und es war, ja, am Ende waren es 3 Sekunden oder so, die rote, also die FIA hat, glaube ich, in dem Dokument, das hatte ich mir angeguckt, geschrieben, dass es 3 Sekunden sogar waren, aber nicht alle Lichter sind dann direkt auf Rot gegangen und so und das ist dann wieder so eine Sache. Ich meine, gut, ja, also der Fahrer kann da natürlich nicht drauf reagieren auf die rote Flagge, wenn er sie nicht sieht.
Ja.
Aber wenn sie halt draußen war, bevor deine Runde zu Ende war, dann muss man das auch hinnehmen. Das Einzige, was mich dann da so ja gewundert hat oder auch gestört hat, dass sich ja das Q2 dadurch auch verschoben hat.
Mhm.
Also ich meine, gut, jetzt konnten sie es dann sagen, gut, wir mussten eh noch wegen der roten Flagge aufräumen, so ein bisschen Colapintos Auto da wegschaffen, gucken, dass die Strecke wieder passt. Aber es hat dann doch schon sehr lange gedauert, als das Auto auch schon geborgen war. Wahrscheinlich, weil sie dann das noch untersucht haben, damit nicht wieder sowas passiert wie mit, wer war denn das letztes Mal? War das Albon, der dann ausgeschieden war, obwohl irgendwie eine Zeit von Hülkenberg doch noch aberkannt wurde. Und dann Hülkenberg hätte Albon war
auf jeden Fall mit drin. Und ja.
Genau, und hätte es nicht sein dürfen. Und dann hatte Albon gar nicht die Chance, noch weiterzufahren und so. Das ist dann halt echt doof. Also, ja. Ich meine, jemanden zurückstufen geht immer, wenn du sagst, hey, du hast jetzt Q2 gefahren, wärst aber eigentlich nicht weitergekommen, okay, setzen wir dich halt auf den 16. Platz, gucken wir, welche Zeit du vorher hattest und nehmen die einfach, aber ist halt für den Fahrer doof, der dann nicht fahren durfte, der dann halt 16. war und nicht weitergekommen ist durch einen Fehler und eigentlich wäre er 15. gewesen und rein theoretisch hätte er ja noch Pole holen können, weil da wird ja alles wieder auf Null gesetzt im nächsten Qualifying, das ist ja, deswegen wollen sie da auf Nummer sicher gehen. Das hat dann aber echt lang gedauert. Und ja, müssen sie mal gucken, dass das irgendwie wieder, also dass das schneller geht. Ich meine, hier, wie gesagt, mit der roten Flagge war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber wenn das einfach nur Track Limits oder sonst was gewesen wären und das hätte so lang gedauert, dann hätten wir eine 20-Minuten-Verzögerung gehabt, ohne dass ein Unfall auf der Strecke war. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Sollte doch schneller gehen eigentlich.
Das stimmt,
ja. Aber sonst gibt's zu Haas ja auch fast schon gar nicht mehr zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, ne, Ocon ausgeschieden mit einem Defekt
technischer an der Power
Unit und ja, so gesehen.
Ja, auch im Rennen nichts gerissen, sage ich jetzt mal. Also auch irgendwie.
Und das gar nicht mal, weil Haas aktuell so schlecht ist, sondern es lief einfach nicht an dem Wochenende. Na, von daher. Ist so ein bisschen wie bei Kick Sauber letztes Jahr, wo man oft am Ende gar nicht mehr gar nicht mehr wusste, was man zu denen sagen sollte, weil es unauffällig war oder eben auch keine Highlights geboten haben. Und hier war das Highlight eben im negativen Sinne die nicht anerkannte Zeit von Oli Berman. Ja. Und das DNF von Ocon.
Ja.
In dem Sinne, vielleicht hören wir es ja gleich nochmal wieder, denn wir packen natürlich in unser zweites Kapitel natürlich noch die Awards mit rein. Und wie immer geht's spontan an den Platin Award. Und muss ich wieder auch so ein bisschen überlegen, schon eben bei der Besprechung. Und ich lasse dir mal den Vorzug. Und ich nehme wieder die Challenge an, dass wir 2 verschiedene Wahlen treffen.
Ja. Ich glaube, das ist dieses Mal auch leicht. Also gibt's einige Kandidaten. Ich mach's mal kurz. Ich nehme, auch wenn das langweilig ist, Max Verstappen, weil ich einfach den Move am Start, also weiß ich nicht, da bin ich wirklich aus dem Stuhl aufgesprungen. Das, also wie gesagt, meiner Meinung nach war das der beste Move, den ich jemals in Runde 1, Kurve 1 gesehen habe. So, und ich gucke schon sehr lange Formel 1. Also das war wirklich, ja, das war einfach krass. So, und danach hat er es nicht mehr aus der Hand gegeben. Von daher finde ich, das ist der Platin Award wert. Max Verstappen.
Ja, wäre natürlich auch eine sehr logische Wahl, aber ich habe es ja gesagt, ich möchte wen anders wählen. Und ja, ich habe da eigentlich zwei Kandidaten und mach eine Art Motivations-Platin-Award heute, glaube ich. Normal finde ich natürlich immer Alex Albon, kann man sehr herausheben. Zuletzt war allerdings Williams mal Platin-Award. Du hattest letztes Mal Alex Albon den Platin-Award gegeben. Und deswegen, bekommt den dieses Mal kein Top-Team, sondern Ferrari mit Lewis Hamilton.
Ja, aber
so als Motivations-Award finde ich, nach dem misslungenen Qualifying ein gutes Rennen gefahren, starken Platz 4, finde ich. Ja, und gerade auch viel Kritik an Lewis zuletzt oder dieses, er hat keine Lust mehr auf Ferrari, auch die Gerüchte, dass er aufhören wird. Und von daher finde ich, hat's Qualifying vergessen gemacht, ein gutes Rennergebnis und deswegen als Motivation den Platin Award für Lewis Hamilton.
Ja. Nee, aber also wie gesagt, Rennen war, fand ich auch eigentlich ganz gut von Ferrari dann. So, Fluppe wird jetzt natürlich ein bisschen schwieriger,
ja, finde ich auch tricky. Kann ich ja auch direkt mal ein paar Gedankengänge zu fassen, ja, was die Entscheidung an, leichter macht. Was ich persönlich nicht geben möchte, weil es irgendwie unfair wäre, wäre zum Beispiel Franco Colapinto. Mit dem Crash nicht gut reingestartet. Rennen will ich jetzt gar nicht mal jetzt so negativ bewerten bei ihm. Und aber auch wenn man dann sieht, ein Jack Doohan hat beispielsweise keine Fluppe von uns bekommen, dann die jetzt direkt einen Colapin zu geben, fände ich persönlich ein bisschen gemein. Aston war stark, hatte Pech mit der Strategie. Das kann man ihnen aber auch nicht negativ auslegen, weil Safety Car kann man nicht wirklich voraussehen. In dem Fall Liam Lawson wäre auch so diese Standardwahl irgendwie. Dafür war es dann zu okay, sag ich mal. Also ich habe nicht wirklich eine richtige 100%er Idee, aber ich würde es hier sagen, weil es einfach ein enttäuschendes Ergebnis ist. Haas.
Ja. Ich hab so die gleichen Gedankengänge wie du eigentlich gehabt. Ja, es ist schwierig irgendwie, ne? Aber Haas drängt sich natürlich auf mit einem DNF und dann Platz 17, im Qualifying 18 und 19. Das ist schon einfach kein gutes Wochenende gewesen, ne? Und ja, also Colapinto wäre bei mir der andere Kandidat, aber wie du auch schon gesagt hast, das war jetzt sein erstes Rennen. Ich meine, klar, Crash hätte jetzt nicht sein müssen. Das war vielleicht einfach auch ein bisschen Pech, ein bisschen zu viel gepusht. Aber ja, ich meine, fürs erste Rennen erstmal reinkommen. Also wie gesagt, ja, okay, will ich jetzt auch nicht sagen. Es war schon ein schlechtes erstes Rennen, aber ich meine, man muss ja erstmal reinkommen. So, das läuft nicht alles von Anfang an schon gut. Von daher bin ich da auch eher bei Haas dieses Wochenende, wobei ich da, ja, so. Auch Haas als Team einfach nicht jetzt irgendwie so einen Fahrer rauspicken, ne? Also ich meine, Ocon konnte ja nichts dafür, dass er ausgeschieden ist. Eben. Ja. Aber am Ende ist es dann doch das Auto und das Team. Die bauen ja am Ende auch das Auto. Also wenn da was kaputt geht ohne Fremdeinwirkung, dann müssen die es ja schon auf ihre Kappe nehmen, dann stimmt sicher da irgendwas nicht. Ja. Deswegen würde ich auch Haas als Gesamtpaket, da war einfach keine Leistung da und dann auch noch ein technischer Defekt. Und ich meine ja, war nicht in Miami auch schon einer der Haas? War nicht da bei Behrmann sogar auch schon ein technischer Defekt?
Das kann gut sein, ja. Ich meine, da wäre auch was gewesen.
Ja, das war, glaube ich, auch Power Unit. Also, das ist dann vielleicht auch, kann sich dann doppelt rächen, ne? Also jetzt direkt natürlich, wenn man ausscheidet dadurch und dann gegen Ende der Saison noch, wenn man mit seinen Power Units schon durch ist und Strafen nehmen muss.
Stimmt, ja.
Deswegen, ja, von mir auch an Haas die Fluppe.
Ja. Ist verständlich. Und sonst, ja, wie besprochen, eine relativ schwierige Wahl, was die Fluppe angeht. Und ja, ich würde sagen, wir sind heute durch.
Ju.
Ich kündige schon mal an für die nächste Folge, die auch schon wieder in einer Woche ist. Wir müssen das Thema F1 Gaming natürlich auch mal angreifen, denn der Release steht ja auch vor der Tür. Da sammeln für euch für euch mal ein bisschen kompakt alle Infos, was wir zum Spiel denken, denke ich, können wir auch mal sagen, wie unsere Lust überhaupt da drauf ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.